Es gibt ganz viele Kinder oder wahrscheinlich die Mehrzahl der Kinder, die, wenn sie im Volksschulalter Deutsch erwerben als Zweitsprache, langfristig betrachtet, dass dann ihre stärkste Sprache ist, weil es die Bildungssprache ist, in der sie all ihre gesamte Schullaufbahn absolvieren. Und das versuche ich oft auch dann Eltern oder auch Lehrerinnen und Lehrern mitzugeben. Langfristig betrachtet wird es die stärkste Sprache des Kindes werden. Wir brauchen keine Angst haben, dass die Familiensprache irgendwas der Schullaufbahn wegnimmt.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Vasari. Ich bin Redakteur bei der WZ. Immer mehr Familien sind mehrsprachig, das stellt Eltern und ihre Kinder vor große Herausforderungen. In welcher Sprache sollen Eltern, die nicht Deutsch als Erstsprache gelernt haben, mit ihren Kindern kommunizieren? Was sollen Eltern tun, wenn Kinder ihre Sprache gar nicht lernen wollen? Und ab wann sind Kinder verwirrt und verlieren sich in einem Sprachenwirrwarr? Diese und viele andere Fragen beantwortet Svetelina Ortega, die heute bei mir zu Gast ist. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Gründerin des Beratungszentrums für Mehrsprachigkeit Lingua Multi. Hallo Sveti.
Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung.
Deine Erstsprache ist Bulgarisch, die Erstsprache des Vaters deiner Kinder ist Spanisch. In welcher Sprache redet ihr, wenn ihr etwa beim Abendessen zusammensitzt?
Wir sprechen alle drei Sprachen, denn eine der Erstsprachen unserer Kinder ist ja Deutsch. Und sie sprechen sehr gerne untereinander Deutsch und sprechen uns Eltern immer wieder auf Deutsch an. Und in unserer Familie werden tatsächlich alle drei Sprachen gesprochen. Wir haben vielleicht gegenüber anderen Familien den Vorteil, dass ich auch mit Spanisch aufgewachsen bin. Mhm. Und dass der Switch von einer zur anderen Sprache oft mühelos und zwischendurch einfach passiert. Und ich habe auch nicht den Anspruch, das Gespräch in einer bestimmten Sprache von Anfang bis Ende durchzuführen. Also die Kinder wissen und haben diese Freiheit, auch zwischen den Sprachen zu switchen. Ja, wir sind eine Familie mit drei Familiensprachen.
Aber können alle Familienmitglieder alle Sprachen?
Nein, der Vater meiner Kinder spricht kein Bulgarisch und das wissen die Kinder und haben es auch als Kleinkinder schon gespürt und haben mit ihm oder bis heute natürlich sprechen sie vorwiegend Spanisch. Sie wissen und spüren, dass ich alle drei Sprachen kann und erlauben sich auch mit mir alle drei Sprachen, zum Teil durchgemischt in einem Satz. Und sie als Geschwister untereinander sprechen meistens Deutsch. Wenn ich dabei bin, switchen sie manchmal und sprechen auch mal Bulgarisch. Interessant ist, dass Kinder so intuitiv handeln. Ja, und man kann ja Kinder nicht zum Sprechen einer Sprache zwingen. Also könnte man schon, aber das ist sehr ungünstig. Man kann aber Kinder wunderbar motivieren für eine Sprache und sie einladen. Ja, so mit kleinen Gesten, mit Einwürfen wenn ich zu meinem Sohn sage, wow, das ist so toll, wenn du Bulgarisch sprichst, dann geht mir das Herz auf und das wirkt viel besser, als wenn man sich vornimmt, das Gespräch muss in dieser Sprache durchgeführt werden und dann geht das meistens schief.
Mhm. Ja. Aber du kannst alle drei Sprachen, stelle ich mir vor, wenn bei anderen Familien ist das vielleicht nicht so, vielleicht sind da auch Eltern, die Deutsch schlechter sprechen. Was würdest du dann empfehlen? Ist es notwendig, eine Familiensprache dann zu haben?
Nein, es ist nicht notwendig, eine Familiensprache zu haben. Es ist aber ein ganz großer Vorteil, wenn man die Erstsprache des Partners, der Partnerin versteht, zumindest versteht. Und natürlich noch feiner wäre es, wenn man sie auch spricht. Und das kann man ja Gott sei Dank nachholen. Man kann ja eine Sprache lernen, auch im Erwachsenenalter. Und es macht gar nichts, wenn zum Beispiel nicht? Der Vater, nehmen wir jetzt ein Beispiel, spricht Rumänisch mit den Kindern und die Mutter versteht und spricht als Fremdsprache Rumänisch und bringt sich ein ins Gespräch, auch wenn sie vielleicht fehlerhaft spricht oder die Aussprache nicht perfekt ist. Das macht gar nichts. Die Kinder hören ja das richtige muttersprachliche Rumänisch vom Vater. Und das hilft in der Familie, diesen Fluss, Gesprächsfluss zu erhalten, nicht ständig ins Deutsche switchen zu müssen, damit der andere oder die andere versteht. Und es ist vor allem für die Sprache, die schwächer ist, die nicht in der Umgebung gesprochen wird, ein ganz großer Mehrwert, weil natürlich das Deutsche, das beklagen ja alle mehrsprachigen Familien, sehr dominant ist und oft die andere Sprache oder die anderen Sprachen verdrängt.
Vielleicht eher auch deine Frage dazu, also wenn Gäste zu Besuch sind, vermute ich mal, dass ihr hauptsächlich Deutsch mit ihnen sprecht. Redet ihr dann auch mit den Kindern ausschließlich Deutsch?
Also ich handhabe es so, dass ich, wenn Kinder da sind, die die anderen Sprachen nicht verstehen, dass ich dann mit allen Kindern, auch mit meinen, dann auf Deutsch kommuniziere. Wenn Erwachsene zu Besuch sind, die nicht unbedingt auch jetzt mit den Kindern zu tun haben, also Freunde von mir oder Freundinnen, dann spreche ich die Kinder oft auch auf Bulgarisch an, weil das einfach unsere Gewohnheit ist und ähnlich, auf ähnliche Art und Weise macht es auch der Vater der Kinder, wenn er mit ihnen ist. Und ich glaube, es ist zumutbar, einem Erwachsenen in einer globalen Gesellschaft und in einer globalen Welt, in der wir leben, eine Sprache zu hören und nicht jedes Wort zu verstehen. Mhm.
Was würdest du oder wie würdest du damit umgehen, wenn dann eines deiner Kinder dich fragt, du kannst ja eh Deutsch, warum muss ich mit dir Bulgarisch sprechen?
Ja, das wurde ich auch oft gefragt von meinen Kindern. es gibt ja viele Antworten und es kommt ganz aufs Alter an und auf die momentane Stimmung der Kinder. Aber grundsätzlich kann man zusammenfassen, man gibt seine eigene Erstsprache weiter, weil es eine Sprache ist, die einem wichtig ist, weil sie im Zusammenhang steht mit meinen Wurzeln, mit meiner Herkunft und letztendlich auch in gewisser Weise die Herkunft meiner Kinder, weil es ein unglaublicher Mehrwert ist, eine weitere Sprache auf so hohem Level zu beherrschen, gerade das Bulgarische auch mit der zyrillischen Schrift. Also da wurde ich schon oft von meinen Kindern gefragt, wozu um Gottes Willen sollen wir lesen und schreiben, uns abmühen auf Bulgarisch. Und dann sage ich immer, es ist unglaublich wertvoll, noch ein weiteres Alphabet, eine Sprache als Schriftsprache zu verinnerlichen. Das sind solche geistigen, kognitiven Geschenke, die man dadurch den Kindern macht. Ich weiß, wie mühsam das sein kann im Alltag, wenn die Kinder älter werden. Und ich bewundere auch alle Eltern, die das durchziehen. Vor allem auch, wenn zu Hause eine andere Sprache und Deutsch gesprochen wird, wo eben das Deutsche durch den Schuleintritt auch sehr präsent wird. Und wir haben da wunderbare Unterstützung vom Muttersprachenunterricht. Also dieses Angebot des Bildungsministeriums schätze ich sehr und würde mich freuen, wenn mehr Eltern es in Anspruch nehmen würden.
Aber hast du Tipps für Eltern? Also was sollen Eltern tun, wenn Kinder ihre Sprache nicht lernen wollen?
Kinder lernen ja eine Sprache nicht, sondern sie verinnerlichen sie im Alltag. Das ist ja das Spannende auch bei der bilingualen Erziehung, dass die Familiensprachen im Alltag präsent sind, hoffentlich, wenn die Eltern dahinter sind. Und die Kinder verinnerlichen diese Sprache. Sie hören sie jeden Tag, sie beobachten, vielleicht hören oder sehen Vater und Mutter Medien, konsumieren Medien in dieser Sprache, telefonieren mit Freunden, Verwandte kommen zu Besuch und so weiter. Das heißt, die Sprache ist da, sie ist präsent und es braucht immer wieder diesen Motivationsschubser für die Kinder, zu versuchen, die Sprache anzuwenden, versuchen, sich in dieser Sprache, die sicherlich schwächer ist, schwächer ausgeprägt ist, versuchen, sich auszudrücken. Und das, wie anfangs schon gesagt, funktioniert am allerbesten, indem man die Kinder motiviert und die Sprache spannend und schön gestaltet, dass man Spiele spielt in dieser Sprache, dass man konsequent ist auch, konsequent in der Anwendung, dass man wirklich versucht, so viel wie möglich in der jeweiligen Sprache auch mit den Kindern zu kommunizieren. Vielleicht auch sich ein bisschen eine Community zu suchen, ja, mit anderen Familien, vielleicht auch mit anderen Kindern, so dass die Kinder sehen, oh, ich kann etwas mit meiner Sprache bewirken. Ich kann mit anderen Menschen sprechen. Okay. Ich werde verstanden. Auch die Erfahrung, wenn es möglich ist, im Herkunftsland zu machen. Ja, ich bin in einem Land, wo alle Menschen diese Sprache sprechen. Mhm. Wow. Ja, also, das ist ein langer Weg und man muss es auch wirklich als ein Langzeitprojekt betrachten und nicht so punktuell jetzt antwortet das Kind ständig auf Deutsch, ich habe es falsch gemacht und dann lasse ich es lieber gleich sein. Das wäre traurig, dann würde die Sprache verloren gehen, sondern weiterhin konsequent sich auszutauschen, zu überlegen, was könnte man dem Kind anbieten, das attraktiv ist. Vielleicht eine Freizeitaktivität bei einem Verein, das das Kind gerne besucht. Ich sage immer sowas wie ja, Musik, kreatives Gestalten, Fußball. Es gibt ja Gott sei Dank, also vor allem in Wien, gibt es sehr gut organisierte Communities, die auch Angebote für Familien, für Kinder schaffen und so Stück für Stück dem Kind Angebote zu machen und es zu motivieren.
Eltern haben ja immer wieder erzählt, dass ihre Kinder zwar die Sprache verstehen, aber auf Deutsch antworten, eine lange Zeit, fast 4 Jahre, 5 Jahre, und dann plötzlich reden sie die Sprache. Woran liegt das?
Ja, das gibt's oft, das wird ja oft beobachtet. Es ist so, dass die Kinder die sprachlichen Inhalte so sammeln. Das gibt's auch bei Kindern, die Deutsch als Zweitsprache erwerben zum Beispiel. Und sie sammeln und ordnen. Und irgendwann kommt der Schlüsselmoment, wo sie sich trauen oder wo so eine innere Lust auch vielleicht, ja, das sich auszuprobieren in der Sprache. Manchmal kann schon sein, dass es eine Hemmung ist, dass es eine Unsicherheit ist oder einfach der geringere Aufwand. Es ist einfacher auf Deutsch. Und es gibt viele Gründe. Also es gibt so unbewusst bei jüngeren Kindern, bei Kleinkindern Momente. Und es gibt auch sehr bewusste Momente bei älteren Kindern, die sich mit der Sprache auseinandersetzen, reflektieren und sich dann sozusagen zugestehen. Ja, ich bin Tochter bulgarisch- und spanischsprachiger Eltern in meinem Fall, könnte ich dann sagen, ja, und ich möchte dazu stehen oder ich setze mich auseinander mit der Community und komme drauf, ah, das ist ja total interessant, die Kultur ist interessant, das Land ist spannend. Es gibt viele Gründe, warum Kinder dann sozusagen zurückfinden und da gilt es als Eltern ja nicht aufzugeben, geduldig zu sein, dass der Moment dann kommt.
Also die Sprache allein ist es nicht, es muss schon mehr Bezug da sein zur Kultur oder zum Land auch, oder?
Natürlich ist es optimal, wenn man die Sprache einbetten kann. Meistens passiert das ganz auf natürliche Art und Weise von allein, dass man ja durch Kontakt mit Verwandten oder durch Besuche im Herkunftsland diese Sprache auch einbettet. Aber wenn man es nochmal bewusster tut, dann ist es sicherlich ein großer Vorteil, weil die Kinder mehr Motivation bekommen und viel mehr Zusammenhänge auch herstellen können zur Sprache. Also wenn man zum Beispiel in Wien lebt und dann eine Veranstaltung besucht, die aus dieser Community oder mit diesem Herkunftsland, mit der Kultur zu tun hat, dann geht es da nicht um die Sprache an sich oder nur um die Sprache bei den Kindern, sondern es geht darum, dass sie etwas erleben, das im Zusammenhang mit ihrem Herkunftsland oder dem Herkunftsland ihrer Eltern im Zusammenhang steht. Ich kann ein Beispiel geben. Meine Kinder haben sehr lange nichts mit dem spanischen Konzept der Heiligen Drei Könige anfangen können, weil sie das nur aus Österreich kannten. Und warum die spanischen Kinder so einen Wirbel um diese drei Heiligen Könige machen, das war für sie nicht nachvollziehbar. Auch wenn wir es erklärt haben, haben sie es nicht verstanden. Und wir waren dann bei einer Veranstaltung im Spanischen Kulturinstitut, wo die Heiligen Drei Könige kamen, um die Briefe der Kinder abzuholen, weil die bringen ja die Geschenke in Spanien. Die sind sehr wichtig, so wie das Christkind. Und da waren ungefähr 200 Kinder, die alle vollkommen aus dem Häuschen geraten sind, als die verkleideten Herren da kamen. Und meine Kinder waren dabei und ich habe dann richtig gesehen, wie ihre Augen strahlen und wie sie eintauchen in diese Euphorie, in diese kindliche Euphorie und intuitiv verstanden haben, worum es geht. Und so etwas kann man nicht erklären. Das kann man nicht rational jemandem näher bringen. Und das sind so kleine Errungenschaften, glaube ich, kleine wichtige Momente im Leben mehrsprachiger Familien.
Es gibt jetzt angesehene Sprachen und weniger angesehene Sprachen. Was sind hier deine Erfahrungen? Hast du erlebt, dass Spanisch und Bulgarisch unterschiedlich bewertet werden?
Ja, ich hab's selbst erlebt in meinem Leben als Kind, als Jugendliche und auch als Erwachsene. Und auch meine Kinder erleben es und auf ihre kindliche Art und Weise teilen sie es mir auch mit. In den letzten 15, 20 Jahren ist mir aufgefallen, dass es eine gewisse Aufklärung gibt und dass diese Pauschalisierung und Abwertung nicht mehr so massiv ist. Es gibt es immer noch, aber es gibt auch Menschen, die viel differenzierter mit den Sprachen der Bürgerinnen und Bürger umgehen, Gott sei Dank. Aber trotzdem, ja, es gibt die Sprachen mit dem Prestige, also in unserem Fall das Spanische und die prestigelosere Sprache, das Bulgarische und auch so vielleicht von manchen Menschen eine Frage, die man so spürt, sie sprechen es natürlich nicht aus, ja, wozu soll man eine Sprache lernen, die nur 7-8 Millionen Menschen sprechen, und dann auch noch ein anderes Alphabet, das ist ja total mühsam, und so soll das gut sein. Und mit dieser Abwertung haben viele Sprachen zu kämpfen, auch die Minderheitensprachen, die österreichischen Minderheitensprachen haben damit zu kämpfen. Und dann, das wirkt sich dann auch aus auf die Familiendynamik, auch die Eltern, ja, um die Kinder zu motivieren, um die Sprache lebendig und attraktiv zu halten. Das kann auch in eine Gegenbewegung ausholen, dass entweder die Kinder lehnen die Sprache ab oder vielleicht gibt es so ein Versteifen, jetzt erst recht. Ja. Extreme sind ja nie gut, sondern gut ist immer eine positive, gute Haltung allen Sprachen gegenüber. Aber es ist schwierig, wenn man von der Gesellschaft rückgemeldet bekommt, ja, manche Sprachen ja, aber diese eine von dir, die nicht. Und damit müssen Kinder umgehen lernen.
Sprachen, die weniger wert waren und deshalb ignoriert wurden, sind kein Phänomen der heutigen Zeit. Am 14. März 1887 berichtete die WZ in ihrer Beilage, der Wiener Abendpost, über eine Debatte der Sprachen auf den Banknoten. In der 121. Sitzung des Abgeordnetenhauses des Reichsrates, dem Parlament der K&K-Monarchie, forderte der tschechische Abgeordnete Eduard Kreger: Das böhmische Volk trage zum großen Teil mit die Kriegslasten, die Blutsteuer und der übrigen Staatssteuern, allein so oft das böhmische Volk mit einer Anforderung, mit einer Bitte an die Regierung herantrete, werde es abgewiesen mit der Bemerkung, das kostet Geld. Nun trete aber dasselbe Volk mit einer Forderung auf, die kein Geld koste, aber auch da werde es zurückgewiesen. Es sei dies die Forderung eines polyglotten Banknotentextes. In der ganzen Welt würde man es selbstverständlich finden, dass der Banknotentext auch allem Volke verständlich sei. Würde man beispielsweise den Text der österreichischen Banknoten in arabischer oder chinesischer Sprache chiffrieren, so würde das allgemein für unsinnig erklärt werden, weil kaum jemand in Österreich Arabisch oder Chinesisch verstehe. Nun gäbe es aber auch Millionen in Österreich, welche Deutsch und Magyarisch ebenso wenig verstehen.
Weniger Prestige und Abwertung, die Eltern kriegen das ja mit, haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, und sprechen dann mit ihren Kindern Deutsch, obwohl sie vielleicht Deutsch gar nicht so gut sprechen können. Ist das gut? Was löst das bei den Kindern aus? Was sollen diese Eltern machen? Was kannst du da empfehlen?
Die Empfehlung meine und auch die vieler anderer Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, man sollte in der Sprache mit dem Kind kommunizieren, die man selbst am besten kann. Das ist immer das, das Beste für die sprachliche Entwicklung des Kindes. Jetzt könnte man sagen, ja, es gibt ja bilinguale Eltern, die mit Deutsch auch aufgewachsen sind. Mhm. Die könnten dann ohne weiteres einfach dann Deutsch sprechen. Es ist natürlich möglich, aber es ist schade, weil eine Familiensprache verloren geht. Mhm. Und das Ziel ist ja, das Kind zu bereichern und ihm etwas mitzugeben. Und dadurch nimmt man dem Kind auch die Möglichkeit, Zugang zu dieser Sprache, zu dieser Herkunft, auch vielleicht Bereiche aus der Familie zu gewinnen und auch einfach eine Bereicherung für diesen Menschen, ja, für die Entwicklung, für die Persönlichkeit. Und ich weiß, wie es Eltern geht, ich kann das nachvollziehen, aber ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn Familien oder einzelne Eltern dann sich gegen eine Bilingualität entscheiden, weil sie so einen Gegenwind spüren. Das ist unglaublich schade. Ja, und wenn man dann auch noch Deutsch als Fremdsprache erworben hat und fehlerhaft spricht, ist es sowieso nicht empfehlenswert für das heranwachsende Kind. Und diese Message nach außen zu tragen, jede Sprache ist wertvoll und jede Sprache ist wertvoll, weitergegeben zu werden. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Und sie steht dem Erwerb des Deutschen nicht im Wege. Mhm. Eine Sprache kann der anderen nicht schaden. Im Gegenteil, wenn sich die Eltern bemühen um ihre Familiensprache und die Kinder fördern und mit ihnen spielen und viel vorlesen, Geschichten erzählen und im Austausch miteinander sind, dann kann die deutsche Sprache nur profitieren davon.
Mhm. Heißt das, der Lernen von zwei Sprachen doppelte Arbeit für das Kind?
Gott sei Dank nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Mehraufwand. Ja, das
oder,
schon.
Oder dauert es länger, bis das Kind mit beiden Sprachen auf demselben Niveau ist, als wenn es nur eine Sprache lernen würde?
Naja, es ist ganz schön unfair, das bilinguale Kind immer mit dem einsprachigen, ja, mit dem monolingualen Kind zu vergleichen, weil der Erwerbsprozess anders funktioniert. Nicht unbedingt mit einer Verzögerung oder nicht unbedingt mit einem größeren Aufwand, in gewisser Weise schon. Aber man wird dem bilingualen Kind definitiv nicht gerecht, wenn man es ständig mit dem einsprachigen Kind vergleicht. Fakt ist, die Studien zeigen, dass Kinder, die bilingual aufwachsen und in einer guten Umgebung, also mit guten Rahmenbedingungen und gut gefördert werden, dass sie in ihrer Schulsprache gegen Ende der Grundschulzeit das gleiche Level wie ihre einsprachigen Mitschülerinnen und Schüler erreichen oder ein Prozentsatz sogar übertrifft. Mhm. Das liegt daran, dass das Gehirn effizienter arbeitet durch die Bilingualität, dass die kognitive Entwicklung unterstützt wird und intensiver, ja, das Gehirn sich intensiver entwickelt. Also da gibt es einige Studien, die zeigen, dass es einen Prozentsatz von Kindern gibt, die sogar in der sprachlichen Anwendung die Einsprachigen auch übertreffen. Kinder, die dieses Level nicht erreichen es nicht, weil sie bilingual sind, sondern weil sie keine guten Rahmenbedingungen vorgefunden haben. Mhm. Also das hat oft mit sozialen Fragen zu tun und mit vielleicht familiären ungünstigen Situationen. Die Bilingualität verlangsamt auf den ersten Blick, ja, wenn man es vergleicht, Wortschatz und die Grammatikkompetenz und das ständig mit dem einsprachigen Kind vergleicht, dann könnte man schon sagen, in den ersten Jahren brauchen die Kinder etwas mehr Zeit, etwas länger. Aber es gleicht sich relativ schnell aus und dann ist es ein Kind, das Deutsch auf Muttersprachenniveau beherrscht, eine weitere Sprache auch und viele weitere Skills noch mitgenommen hat, sich kognitiv weiter entfalten kann. Also die Vorteile von Bilingualität übertreffen bei weitem die wenigen Nachteile, die es auch nur in einer Periode auch gibt. Die sind ja nicht ewig, sondern das sind so Momentaufnahmen. Trotzdem tun wir nicht gut daran, ständig diesen Vergleich, ständig dieses, ja, ist das zweisprachige Kind eh gut genug? Und gut, so gut wie das einsprachige, weil das zweisprachige Kind hat dann andere Skills und andere Vorteile. Und es ist auch ganz normal, dass, wenn ich bei meinem Beispiel bleiben darf, dass zum Beispiel bilinguale Kind, das mit Deutsch und Rumänisch aufwächst, wenn ich es mit einem einsprachigen rumänischen Kind vergleiche, dass es nicht auf dem gleichen sprachlichen Level ist, weil es ja in Österreich aufwächst. Trotzdem aber ein muttersprachliches Niveau erreicht hat auf Rumänisch, dass wir, wenn wir uns jetzt mit dir in Volkshochschule-Kurs reinsetzen in Rumänisch, niemals erreichen würden. Ja. Also das ist ein Vorteil, das kann man gar nicht in der halben Stunde, die wir haben, alles beschreiben. Ja, und das sehen Eltern manchmal nicht und Lehrerinnen und Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen auch im Kindergarten übersehen diesen Big Picture.
Was würdest du sagen, wie viele Sprachen können Kinder lernen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, das kindliche Gehirn ist sehr wandelbar und man kann ihm sehr viel zumuten. Und Kinder können ohne weiteres 3, 4 oder sogar 5 Sprachen erwerben. Das sieht man auch in verschiedenen Regionen der Welt. In Asien beispielsweise, in manchen asiatischen Ländern kommen sehr viele Sprachen zusammen. Also Asien ist sowieso der sprachreichste Kontinent auf der Welt, aber auch in manchen Ländern in Afrika oder in Südamerika kommen viele Sprachen zusammen. Also wenn wir das Beispiel nehmen aus Asien, Indien zum Beispiel, Englisch und Hindi ist mal so die Grundausstattung der Schülerinnen und Schüler dort. Und dann kommt oft, wenn sie in einer anderen Region leben, eben die regionale Sprache, aber das muss man sich dort in anderen Dimensionen vorstellen. Das ist jetzt nicht so, dass das 100.000 Sprecherinnen sind, sondern vielleicht 2,5 Millionen Sprecherinnen. Und dann gibt es oft in der Nachbarregion eine andere regionale Sprache, die man braucht, weil man ja regionübergreifend arbeitet. Und da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, war das arme Kind, ja, oder das ist sicher total verwirrt. Also das ist ein hohes Gut und die Menschen sehen das als wahnsinnig wertvoll und erstrebenswert, ja, viele Sprachen zu erwerben. Wenn man wieder mit diesem Vergleichen arbeitet, also da muss man auch aufpassen. Es ist auch nicht möglich, dass wir 4, 5 Sprachen perfekt gleich gut in Wort und Schrift beherrschen. Ja, also da muss man schon auch differenzieren. Vielleicht gibt es dann 1 oder 2 Bildungssprachen, dann gibt es vielleicht noch zusätzliche Sprachen, vielleicht dann eben noch Fremdsprachen, die man erworben hat, mit unterschiedlichen Levels, aber nichtsdestotrotz hohe Kompetenzen, ja, vor allem als Kind. Da passiert einfach so viel. Das Kind nimmt so viel auf, das kann man nicht so leicht verwirren. Ja. Vor allem wichtig ist, glaube ich, dass man das mitgibt, Eltern. Die Sprachen brauchen einen transparenten Raum für das Kind. Ja, zum Beispiel, das ist die Sprache von Mama, das ist die Sprache von Papa, das ist die Sprache der Umgebung, der Schule, des Kindergartens. Und das kann das Kind gut nachvollziehen und sich in diesen Sprachen entfalten. Wenn es ständig wechselt oder wenn große Unsicherheit da ist, dann ist es auch nicht vorteilhaft für die Entwicklung des Kindes.
Also dann sind die Kinder verwirrt. Also weil du auch vorher gesagt hast, beim Abendessen werden alle Sprachen gesprochen, aber das war ja schon, da war schon Vorarbeit da. Das heißt, du sprichst ja schon davor, oder wenn deine Kinder das lernen, hauptsächlich Bulgarisch mit ihnen. Also ja. Du kannst da nicht viel wechseln, oder wie ist das?
Man
oder sagt. Oder ab wann kannst du wechseln, so?
Man sagt immer, man sollte wirklich schauen, dass man eine Hauptkommunikationssprache hat. Jetzt ist es so, das Familienleben ist so dynamisch und da passiert viel und es müssen schnell Lösungen her. Ja, du bist ja auch Vater, du weißt, wie das ist. Da kann man nicht so 100% und kein Wort in einer anderen Sprache, so funktioniert das Familienleben nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal eine andere Sprache verwendet. Mal das Deutsche der Kinder zum Beispiel oder die Sprache des Partners, der Partnerin, da geht die Welt nicht unter. Die Frage ist nur, wenn es zu viel wird, also wenn die Kinder zum Beispiel auf Deutsch die Eltern ansprechen und die Eltern immer mehr auch auf Deutsch mit den Kindern weiter kommunizieren, dass eben die andere Sprache verdrängt wird. Deshalb sagt man, man sollte konsequent in dieser Hauptkommunikationssprache bleiben, damit die Kinder die Chance haben, diese Sprache solide aufzubauen. Ja, dass man dazwischen mal wechselt und switcht, das gehört zur Mehrsprachigkeit dazu. Und wenn die Kinder älter werden und die Schule auch immer wichtiger wird und die Freunde immer wichtiger werden, dann ist sowieso, führt kein Weg dran vorbei, dann wird das Deutsche einfach viel präsenter und ist ja auch gut, es ist ja nicht schlimm oder so. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, als Familie, als Eltern und die schwächere Sprache stärken.
Aber angenommen, die Kinder sprechen gut Deutsch und auch die Sprache oder die Sprachen der Eltern, gibt es gewisse Vorlieben? Also in welcher Sprache schimpfen zum Beispiel deine Kinder, wenn sie wirklich wütend sind? Oder ist das auch dann durcheinander? Oder gibt's Sprachen, in denen man besser fluchen kann zum Beispiel? Oder kann man das auch so irgendwie einteilen?
Ja, ich glaube, gerade bei solchen emotionalen Momenten hat man so seine Sprache, in der man diese Emotionen eher auslebt. Das ist eine sehr schöne Frage. Es gibt auch Sprachen, die blumiger schimpfen können als andere. Da kann man dann auch vielleicht deshalb auf die zurückgreifen. Ich merke einfach, dass interessant ist, wenn wir sagen immer, ja, Emotionen, es geht immer um die Emotionen und die Emotionen in der emotionalen Sprache. Meistens greift man zurück, also auf eine Sprache, die man sehr gut spricht, weil es, ja, Emotionen zu verbalisieren, das ist nicht einfach, auch in einer Sprache, die man gut spricht. Und dann hat es auch damit zu tun, welche Erlebnisse man in dieser Sprache gemacht hat und Erfahrungen gemacht hat. Also wenn ich zum Beispiel, ich glaube, das war ein Vorwurf auf meines Bruders an meine Mutter, dass er gesagt hat, Mama, du hast uns nie Schimpfen beigebracht auf Spanisch. Irgendwann kam dieser Vorwurf. Ich glaube, als er einen Mitschüler hatte, irgendwo Südamerika, und er dann so, ja, blumig geschimpft hat und mein Bruder nicht mithalten konnte. Gott sei Dank, dankenswerterweise an meine Mutter, sie hat nie mit uns geschimpft und schon gar nicht solche heftigen Schimpfworte verwendet mit uns. Und deshalb haben wir es nie gelernt, weil wir nicht in einem spanischsprachigen Land aufgewachsen sind, um das vielleicht von anderen Kindern auf der Straße oder im Spielen zu hören. Also wir haben diese Erfahrungen in dieser Sprache so nicht gemacht. Und obwohl es Spanisch sicher eine sehr emotionale Sprache ist an sich und auch für mich, ich schimpfe nicht auf Spanisch. Oder es ist nicht so, dass ich aus dem Bauch heraus beim Schimpfen auf diese Sprache zurückgreifen würde, weil mir da die Erfahrungen fehlen. Und das ist bei Kindern auch so. Also wenn ich ein anderes Beispiel bemühen darf, wenn wir getröstet werden von unseren Eltern, dann verankert sich das ganz stark bei uns, ja. Die liebevolle Stimme, die Stimmlage, die liebevollen Klänge dieser Sprache. Und wenn dann unser Kind getröstet werden soll, greifen wir auf diese emotionalen, aber auch emotional-sprachlichen Erfahrungen zurück. Und ich könnte mir nicht vorstellen, meine Kinder auf Deutsch zu trösten. Obwohl es sicher die Sprache ist, die ich von allen drei Sprachen am besten kann. Aber fürs Trösten greife ich auf die Sprache zurück, in der ich selbst als Kind getröstet wurde. Oder in den Schlaf gewiegt und so. Also es ist wirklich so spannend, wie unterschiedlich jeder Mensch mit seiner Mehrsprachigkeit und seiner Bilingualität umgeht. So individuell, wie wir Menschen nun mal sind. Und deshalb ist, glaube ich, auch sehr schwer, wenn ich gefragt werde, ja, in welcher Sprache träumst du, in welcher Sprache schimpfst du? Kann ich zwar beantworten für mich, aber das ist nur individuell für mich so. Und für meine Kinder ist es bestimmt anders und für jemanden, der in einer anderen Erfahrungswelt aufgewachsen ist, wieder anders.
Vielleicht, dass wir das nochmal aufklären, dass du das nochmal erklärst, wie du aufgewachsen bist, in welchen Sprachen. Weil das heißt, jetzt deine Mutter hat mit dir Spanisch gesprochen.
Genau, meine Mutter hat mit mir Spanisch gesprochen, weil sie in Kuba aufgewachsen ist. Und ich bin in Bulgarien geboren und am Anfang waren nur Bulgarisch und Spanisch in meinem Leben. Und dann sind wir als Familie, so mit Vater, Mutter und meinem Bruder, sind wir dann nach Österreich gekommen. Da war ich in der Volksschule, 8 Jahre alt. Und dann kam Deutsch als Zweitsprache in mein Leben dazu. Aber es ist gleichzeitig auch meine Bildungssprache. Deshalb ist es auch die Sprache, die ich am besten kann, obwohl sie meine Zweitsprache ist. Und das ist spannend. Es gibt ganz viele Kinder oder wahrscheinlich die Mehrzahl der Kinder, dass die, wenn sie im Volksschulalter Deutsch erwerben als Zweitsprache, langfristig betrachtet, dass dann ihre stärkste Sprache ist, weil es die Bildungssprache ist, in der sie all ihre gesamte Schullaufbahn absolvieren. Und das versuche ich oft auch dann Eltern oder auch Lehrerinnen und Lehrern mitzugeben. Langfristig betrachtet wird es die stärkste Sprache des Kindes werden. Wir brauchen keine Angst haben, dass die Familiensprache irgendwas der Schullaufbahn wegnimmt, sondern einfach ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Geduld haben, dass das Kind im Deutschen gut ankommen kann.
Das wollte ich eh auch fragen, weil Eltern verbringen mit ihren Kindern ja weniger Zeit, würde ich sagen, als sie mit ihren Lehrern verbringen, also die Kinder mit ihren Lehrern. Und in Schulen gibt es immer wieder, es gibt immer Diskussionen, dass erwartet wird, dass die Kinder nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen Deutsch sprechen oder Deutsch zu sprechen haben, wie es ja oft heißt. Inwieweit ist das sinnvoll oder was bringt das?
Also Sprachgebote und Sprachverbote bringen nichts, nur sie bringen nur Frust und Verunsicherung. Für den Erwerb des Deutschen halte ich sie als nicht sinnvoll und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung, ja, ich nehme an alle, aber wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen alle, aber sehr viele Expertinnen und Experten. Und es gab ja auch zu solchen Maßnahmen immer wieder offene Briefe und Stellungnahmen von Germanistinnen und Germanisten aus dem ganzen Land, die das verurteilen und als nicht zielführend ansehen. Und das zeigen auch die Studien, also positive Einstellung zu einer Sprache und eine Sprache gerne sprechen und sie nicht aufgezwungen bekommen, ist immer besser und die andere Sprache nicht ausklammern, sondern sie ja Teil sein lassen vom Kind. Ich verstehe schon den Hintergedanken, dass man sagt, es gibt Schulen, da sind so wenig deutschsprachige Kinder und die Kinder sollen die Möglichkeit haben, auf Deutsch zu sprechen und die Möglichkeit haben, die deutsche Sprache anzuwenden und sich auszuprobieren, aber es ist trotzdem nicht der richtige Weg, eine Sprache zu, weil im Endeffekt ist das Deutschgebot ja auch ein Verbot der anderen Sprachen und das kann nicht sinnvoll sein. Abgesehen davon widerspricht es den Kinderrechten. Ja, es gibt einen Artikel in der Kinderrechtscharta, der ganz explizit sagt, das Kind hat das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Und darunter ist auch die Sprachen, die Familiensprachen oder die Herkunftssprachen des Kindes festgehalten. Also man könnte sagen, abgekürzt, dass so ein Gebot oder Verbot gesetzeswidrig ist, ja, gegen die Verfassung, weil es gegen das Menschenrecht ist. Mhm. Ja. Und abgesehen davon, ja, zeigen viele Studien, dass es nicht zielführend ist und man kann ganz anders da herangehen. Es gibt Schulen, die das als Projekt sich vornehmen und sagen, wir etablieren das Deutsche als gemeinsame Sprache und wirklich arbeiten das mit den Kindern aus, warum es sinnvoll ist, dass man die anderen Kinder nicht ausschließt. Ja, solche Projekte und Herangehensweisen sind sinnvoll, damit die Kinder auch bewusster mit ihren Sprachen umgehen und bewusst zum Beispiel, wenn jemand dazukommt, der die Sprache nicht versteht, switchen. Das kann man den Kindern zeigen und beibringen, ohne dass man sie zwingt. Und auch die Lehrer in irgendwelche so Sprachpolizisten verwandelt, das ist ja auch wirklich ein sehr ungünstiger Zugang. Ja, dass die Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrern und ihren Schülerinnen und Schülern leidet ja dadurch. Also es schließt sich mir wirklich nicht, wie man heute noch im 21. Jahrhundert mit solchen Maßnahmen daherkommen kann.
Was würdest du sagen, von welchem Bildungssystem könnte sich Österreich am meisten abschauen und warum, was die Familiensprache betrifft?
Ich glaube, dass das österreichische Bildungssystem in vielen Bereichen schon unglaublich viel erreicht hat, zum Beispiel durch den Muttersprachenunterricht. Und es gibt Bildungssysteme, die in diesem Bereich nicht so weit sind, also wo sie sich von uns etwas abschauen können. Und ich glaube, interessant ist, immer wieder über den Tellerrand zu schauen, wie andere Länder mit bestimmten Situationen oder Herausforderungen umgehen. Also so pauschal ist es schwer zu sagen, es ist das eine Bildungssystem in diesem einen Land, das in allen Bereichen super umgeht. Es gibt Bereiche, in denen Deutschland Vorreiter war. Es gibt Bereiche, in denen Frankreich Vorreiter war. Also zum Beispiel mit, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, dass dort die quasi Schulpflicht ab 3 Jahren beginnt. Mhm. Ja, wir haben ein Kindergartenjahr, das verpflichtend ist, und das zweite war mal in Diskussion, dann wieder nicht. Ja, dort ist das überhaupt keine Frage. Der Kindergarten gehört zur Schule. Mhm. Und es ist ja auch so, der Kindergarten ist ja eine Bildungsinstitution. Und dass wir immer noch darüber diskutieren, also da gibt es Länder, die schon weiter sind. Mhm. Auch die Schule als Ort zu nutzen, um mehr Integrationsarbeit zu schaffen und mehr in die Bildungspartnerschaft mit den Familien zu gehen. Auch da zum Beispiel hat Frankreich einige Projekte, von denen wir uns was abschauen können, aber in anderen Bereichen wieder nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, das interessant ist zu schauen, wenn man sieht, wir haben ein Thema und damit wollen wir umgehen und zu schauen, wie machen es andere und was daraus können wir lernen und wie geht man damit um, dass man sagt, Sprachen stehen sich nicht im Weg, sie sind keine Konkurrenz füreinander. Und das ist wirklich herausfordernd. Es gibt viele Länder, auch in Europa, die das nicht schaffen. Mhm. Ja, die wo es so einen Kampf gibt, so einen Machtkampf, sei es Machtkampf, weil es um eine autochthone Region geht oder um eine Volksgruppe oder um Migrationsthemen. Ja, also es ist schon nicht einfach, die Bildungsthemen zu entkoppeln von den politischen. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass Sprachpolitik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird und im Sinne der Notwendigkeit, die wir für die Bildung haben und nicht Machtspiele bedient. Das war seit jeher schon so und es ist immer sehr positiv und ich freue mich immer, wenn ich sehe, es gibt sprachpolitische Maßnahmen, wo es eben nicht um solche Machtzugänge geht, sondern wo es wirklich im Sinne des Kindes getroffen wird oder im Sinne der Sprecherinnen und Sprecher die Entscheidung getroffen wird. Also beispielsweise gibt es jetzt mittlerweile ganz tolle Sprachrahmenkonzepte in den bilingualen, in den mehrsprachigen Regionen in Österreich, in Kärnten, im Burgenland und auch wirklich den ernsthaften Versuch, das zu implementieren und die Entwicklung der Bildungsinstitutionen zu unterstützen, damit diese regionale Bilingualität besser funktioniert. Und zum Beispiel, das ist auch interessant, mit einhergeht auch das Bewusstsein für die anderen Sprachen, das Bewusstsein für Mehrsprachigkeit. Ja, wenn ich im Austausch bin mit Pädagoginnen, die sagen, ja, wir können nicht ernsthaft Bilingualität leben und Burgenland, Kroatisch und Ungarisch und Slowenisch leben, aber andere Sprachen aburteilen. Ja, und dieses Mindset ist einfach so toll, dass ich glaube, wenn man sich einlässt auf diese jede Sprache ist wichtig, dann verändern sich ganz viele Prozesse.
Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Liebe Svetlina, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war die Mehrsprachenexpertin Svetlina Ortega zu Gast. Sie hat erzählt, warum es wichtig ist, dass Kinder auch die Sprachen ihrer Eltern lernen, welche Fehler Eltern vermeiden können und was helfen würde, damit Kinder in ihrer Mehrsprachigkeit auch an Österreichs Schulen unterstützt werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.